Man mag sich auf den ersten Blick fragen, Mensch, was haben die Kreuzfahrer zu sich genommen, dass die sich auf Damiette kaprizieren? So was Quatschiges ist doch nicht zu vergleichen mit Jerusalem. Das ist richtig. Aber dahinter ist eine glasklare Zweckrationalität zu erkennen. Denn Damiette ist eine Stadt im Nildelta in Nordägypten, die den einzig schiffbaren Nilarm kontrolliert. Das heißt, im Grunde die Lebensader Ägyptens kontrolliert.
Nach dem Desaster des vierten Kreuzzugs geht es nun wieder los. Aber dieser erste Teil des fünften Kreuzzugs wird auch nicht sein Ziel, nämlich die Eroberung Jerusalems, erreichen. Aber dafür rückt die Stadt Damiette im Nildelta in den Fokus. Warum gerade diese Stadt und wie es den Kreuzfahrern dort ergeht, bespricht Dr. Alexander Berner in dieser Folge von Geschichte Europas. Über die Shownotes erreicht ihr verwandte Folgen zu dieser Episode und auch Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Dazu empfehle ich einen Besuch auf der Webseite des Netzwerks Historytelling, dem Verbund unabhängiger Geschichtspodcasts. Dort findet ihr über die Suchfunktion viele weitere Folgen zu Ägypten, zu Kreuzzügen, zum Mittelalter und vieles mehr. Mein Podcast erscheint auf Spotify und als RSS-Feed. Über Kommentare, Feedback und Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anhören dieser Episode. Los geht's mit einer kurzen Beschreibung der Lage am Beginn des 13. Jahrhunderts.
Ja, also ich würde sagen, die Situation im Heiligen Land beziehungsweise in den Restkreuzfahrerherrschaften am Ende des vierten Kreuzzugs ist ein Stück weit ernüchtert, weil eben der zur Entlastung gedachte vierte Kreuzzug sein ursprüngliches, wenn auch geheimes Ziel Ägypten und damit die Entlastung der Kreuzfahrerherrschaften, naja, das hatte er eben schlechterdings nicht erreicht und sich stattdessen gegen Konstantinopel gewendet. Das war auf zweierlei Arten und Weisen misslich für die Kreuzfahrerherrschaften, weil zum einen eben der muslimische Gegner in Ägypten nicht geschwächt wurde und zum anderen nun auch eine weitere lateinische Herrschaft in der Fremde sozusagen gegründet worden war mit dem lateinischen Kaiserreich, das nun seinerseits Ressourcen aus dem Westen beanspruchte und auch bekam, sodass eben die Kreuzfahrerherrschaften ihrerseits wiederum mit weniger Nachschub, mit weniger Versorgung, mit weniger neuen Kreuzfahrern, mit weniger Kämpfern rechnen konnte. Und das war ein großes Problem. Und dieses Problem wurde vom König von Jerusalem, besonders eben vom späteren König von Jerusalem, Johann von Brienne, der 1208, 1209, 1210 dann de facto König von Jerusalem wird, dahingehend genutzt, dass er Waffenstillstände schließt und auf diese Art und Weise versucht zumindest den Status quo so lange zu wahren, bis er irgendwann wieder erneut in die Offensive gehen kann. Das ist die Situation in den Kreuzfahrerherrschaften, die nach wie vor immer noch totale Rumpfherrschaften sind und bei denen man sich zu Recht fragen darf, warum sie überhaupt noch bestehen. Und da müssen wir eben dann vielleicht einen Blick in die, ja, in die islamischen Herrschaften der Gegend werfen. Da ist es nämlich so, dass die Ayyubiden, also die Dynastie, die Saladin gegründet hat, mit seiner Vereinigung von Syrien und Ägypten, dass die an und für sich fest im Sattel sitzt und die Machtzentren kontrolliert. Das ist vor allen Dingen Kairo in Ägypten, das ist Damaskus, das ist Aleppo. So, das sind so die drei wichtigsten Herrschaften, die allesamt in der Gewalt der Ayyubiden sind, aber da brodelt es. Zum einen haben die ayyubidischen Herrscher mit Aufständen zu kämpfen, beispielsweise wollen die Zengiden, also die haben schon im Grunde im Jahr 1193, also unmittelbar nachdem Saladin sich eigentlich durchgesetzt hatte, haben die bereits schon wieder einen Aufstand versucht in Mosul, und die erobern zeitweise auch Damaskus dann wieder. Also es gibt innermuslimische Bürgerkriege sozusagen, die eine gemeinsame Haltung und eine gemeinsame Politik gegenüber die christlichen Feinde, die Kreuzfahrerherrschaften, durchkreuzen, also oder annähernd unmöglich machen. Es ist also im Grunde die strukturelle Schwäche, wenn man so möchte, oder das Fehlen eines gemeinsamen Vorgehens der islamischen Herrschaften dieser Zeit, auch wenn sie durch Verwandtschaft verbunden sind, dass eben die Existenz der Kreuzfahrerherrschaften für diese Zeit garantiert.
Ich hatte auch bei der Recherche immer wieder gelesen, dass diese Waffenstillstände zeitlich begrenzt waren. Heißt das denn auch dann, dass danach automatisch wieder Krieg war? Oder war man sich dann, wenn dieser Waffenstillstand gelaufen ist, selber nicht so ganz sicher, ob man jetzt im Krieg war oder ob man sich jetzt doch nicht angreift? Wie sahen diese Verträge dann aus mit Waffenstillständen?
Ja, also es ist tatsächlich zeitlich begrenzt. Meistens wird dann für 7 Jahre abgeschlossen oder für 10 Jahre abgeschlossen. Das ist ein Zeitraum, der gezielt so gewählt ist, da bin ich mir ziemlich sicher, weil er einerseits eben bestimmte Tätigkeiten erlaubt und dafür eine bestimmte Zeit der Sicherheit garantiert, aber eben dem grundsätzlichen feindlichen Gegenüberstehen nicht widerspricht. Also man ist sich klar, man wird Krieg führen. Krieg ist in dieser Konstellation im Heiligen Land praktisch unausweichlich. Da macht sich niemand etwas vor, und macht auch dem anderen nichts vor. Also anders als bei heutigen Konflikten wird das auch gar nicht versucht in dem Sinne. Man ist sich klar, man ist im Grunde überkreuzt, man ist in einer Gegnerschaft vereint sozusagen. Auf der anderen Seite kann man aber auch eben Zeiträume vereinbaren, die es erlauben, beispielsweise die Infrastruktur entsprechend dann auf beiden Seiten zu verändern, anzupassen an die Gegebenheiten. Infrastruktur heißt konkret, dass man beispielsweise diese Zeit häufig nutzt, um Festungen wieder aufzubauen, zu reparieren, neu zu bauen und so weiter. Das ist also das, was wesentlich passiert. Und für die Kreuzfahrerherrschaften ganz, ganz wichtig, es braucht Zeit, um substanzielle Hilfe aus dem Westen zu organisieren. Also auch die Machtverteilung ist im Grunde verhältnismäßig klar. Die Herrscher von Jerusalem beispielsweise wissen ganz genau, dass sie eine verschwindende Minderheit in einem umgeben von Feinden sind und sind deshalb diejenigen, die auf diese strukturelle Uneinigkeit der muslimischen Herrschaften angewiesen sind, die auch gezielt nutzen, um dann eben den muslimischen Herrschern in ihrer Umgebung einen bestimmten Zeitraum abzuschwatzen sozusagen. Die wiederum nutzen die Kreuzfahrerherrschaften gerne eben auch als Alliierte gegen ihre muslimischen Feinde, weshalb es eben dann zu einem Interessenabgleich häufig kommt, der dann eben zu einem zeitlich begrenzten Waffenstillstandsvertrag führt, der in der Regel auch eingehalten wird. In der Regel heißt, es gibt immer wieder Scharmützel und so weiter, aber grundsätzlich gilt Pacta sunt servanda, also Verträge sind einzuhalten. Wenn sie denn dann gebrochen werden, passiert das aus einer Position der Stärke heraus. Das ist allerdings tatsächlich eher selten der Fall. Es gibt nur recht wenige Waffenstillstände, die von allen ratifiziert sind und dann eben tatsächlich ganz gezielt gebrochen werden. Das passiert dann häufig dann, wenn plötzlich ein großes Kontingent von Kreuzfahrern beispielsweise eintrifft. Dann ist es schwierig. Das ist vor allen Dingen auch im Westen in der Juristerei sehr, sehr umstritten, inwiefern man gebunden ist an Verträge mit den Ungläubigen, ob die überhaupt insofern satisfaktionsfähig sind, dass man sie als Vertragspartner anerkennen kann. Aber das ist viel gelehrtes Geschwätz, weil ja die faktischen Kräfteverhältnisse im Heiligen Land nun mal so sind, wie sie sind. Und die Kreuzfahrer wissen, beziehungsweise die Kreuzfahrerherrschaften und deren Politiker wissen selbstverständlich auch, dass wenn man geschlossene Verträge bricht, dass man sich für die Zukunft mehr oder weniger unmöglich macht. Und das ist bei so einer schwachen Position, die Kreuzfahrerherrschaften in der Levante einnehmen, ist das echt ein Hochrisikospiel. Und deshalb machen die das eigentlich eher selten.
Dann hat er jetzt der vierte Kreuzzug, der das eigentliche Ziel gehabt hat, dort etwas auszuhelfen, 1204 dann geendet und bereits nur 9 Jahre später, also auch wieder sehr kurz danach, wird der nächste Kreuzzug ausgerufen. Wie läuft das ab?
Es gibt im Grunde keine Katastrophe oder kein herausragendes Ereignis, was eben zu einem neuen Kreuzzug führt. Das ist nicht der Fall. Es ist tatsächlich das Ablaufen des Waffenstillstandsabkommens. Und das sieht der König von Jerusalem, Johann von Brienne, der im Übrigen einer dieser externen Herrscher von Jerusalem ist, wenn man so möchte, der kommt, also ist eigentlich tief im französischen Adel verwurzelt, hat selbstverständlich verwandtschaftliche Verbindungen in die Kreuzfahrerherrschaften und auch die Familie hat eine große Kreuzzugstradition, aber er ist eben nicht im Heiligen Land geboren, wenn man so möchte, und gehört keiner der herrschenden Familien an. Er wird dann gewählt vom Haute Cour, also dem Hohen Rat sozusagen in Jerusalem und nimmt die Königskrone dann auch an und er reist nach ins Heilige Land, nimmt seine Herrschaft an und hat selbstverständlich dann auch diesen Waffenstillstandsvertrag da vorliegen und weiß genau um die Schwäche seiner Position im Verhältnis zu den umliegenden muslimischen Herrschern und macht sich dann mit dem Wissen, dass der Vertrag bald endet, auf in den Westen und trommelt für einen neuen Kreuzzug und hat dann eben auch mit Innozenz III., dem Papst Innozenz III., dem großen Juristenpapst, hat er auch einen Papst dort sitzen mit sehr, sehr offenen Ohren. Der stand ja auch bereits schon hinter dem vierten Kreuzzug und unterstützt den fünften Kreuzzug nach Kräften, wirklich absolut nach Kräften. Er tut das mit seiner berühmten Bulle Quia Major, die er 1213 bereits dann eben ausgibt. Und da geht es dann eben darum, die Christenheit mehr oder weniger insgesamt gegen die Muslime zur Rückeroberung der Heiligen Stadt, zur Rückeroberung des Heiligen Kreuzes aufzurufen. 2 Jahre später auf dem vierten Laterankonzil 1215, wo ganz fürchterlich viele wichtige Dinge beschlossen wurden, wurde eben auch ein allgemeiner Kreuzzug dann angekündigt. Und was hier eben interessant ist, ist, dass sich Innozenz nicht mehr wie seine Vorgänger und auch die Herrscher, die an Kreuzzügen teilgenommen haben, bislang, dass er sich eben nicht mehr auf die Ritter als alleinige Trägerschaft des Kreuzzugs konzentriert. Innozenz macht etwas anderes, und zwar will er im Grunde wirklich die gesamte Christianitas irgendwie in den Kreuzzug einbinden. Dazu setzt er einerseits auf eine Professionalisierung des Heeres, das heißt, er will, dass wirklich die Kombattanten und möglichst nur die Kombattanten am Kreuzzug als Kriegszug teilnehmen. Er möchte aber auch Möglichkeiten für alle anderen der christlichen Gesellschaft schaffen, diesen Kreuzzug nach Möglichkeit zu unterstützen. Und das führt dann dazu, dass beispielsweise derjenige, der nicht auf Kreuzzug geht, aber einen Kreuzfahrer ausrüstet für ein Jahr, im Grunde den gleichen geistlichen Lohn bekommt wie der Kreuzfahrer selbst. Also auf diese Art und Weise öffnet er die Kreuzzugsbewegung päpstlicherseits für alle. Jeder kann im Grunde nach seinem besten Wissen und Gewissen mitmachen. Man kann auch theoretisch einen Viertelkreuzfahrer finanzieren, ist auch möglich. Ne? Also er möchte wirklich, dass jeder mitmacht, aber diejenigen, die am Ende den Krieg führen, das sollen bitte die Profis sein. Das ist eben der Unterschied zu bisherigen Kreuzzügen, eine Professionalisierung, gleichzeitig eine Öffnung der Bewegung.
Es ist quasi eine Abkehr von der alten Idee des bewaffneten Pilgerzugs. Jetzt ist es ja wirklich ein Kriegs...
Naja, das nicht unbedingt, aber es ist eine Abkehr von, wir versuchen mit beispielsweise, wie Friedrich Barbarossa das versucht hat, mit Mindestbeiträgen, die man leisten können muss, versuchen wir alle anderen auszuschließen. Das klappt einfach nicht. Es ist einfach unrealistisch und auf diese Art und Weise hat man eben immer einen großen Tross dabei aus was weiß ich für Leuten, die unbedingt auch ins Heilige Land wollen aus Gründen, die ganz verschieden sind. Frömmigkeit spielt natürlich da eine zentrale Rolle, aber die sind eben immer da und fürs Heer immer eine Last. Die müssen beschützt werden, die müssen versorgt werden. Das ist schwierig. Das ist häufig auch noch eine Brutstätte für Seuchen, dieser Tross. Das ist ganz, ganz schwierig und das hat den Kreuzfahrern nie geholfen. Und das möchte Innozenz eben ganz gerne verhindern. Er möchte, dass eben die Nichtkombattanten ihren Beitrag leisten können, ohne ins heilige Land zu ziehen. Im Zusammenhang mit dem Kreuzzug. Das können die gerne machen, als friedliche Pilger dann irgendwann. Aber bitte, die Ritter und Soldaten mögen kämpfen. Und die anderen sind woanders, wo sich die Ritter dann nicht drum kümmern müssen. Das ist das Neue. Und auch die gesamte Ablasstheologie wird professionalisiert. Jetzt wird eben klar geregelt, was man bekommt. Das kann ich in allen Einzelheiten jetzt hier auch nicht ausbaldowern, aber es wird einiges geklärt und im 13. Jahrhundert beginnt dann tatsächlich die eigentliche Kreuzzugstheologie, wenn man so möchte. Vorher war man sich nicht so recht klar, was man denn jetzt wirklich eigentlich bekommt, wenn man an so einem Kreuzzug teilnimmt, an jenseitigem Lohn. Da ist dann die Frage, ob's um eine allgemeine Vergabe der Sünden geht. Und dann wird's eben theologisch. Und dann sagen andere, nein, 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 hier sind die Sündenstrafen gemeint. Gehen denn alle weg, werden alle getilgt sozusagen oder nur ein Teil und für welche Leistung? Das ist alles nicht so ganz einfach. Und im 13. Jahrhundert nimmt jetzt wirklich die Entwicklung Fahrt auf, dass man das wirklich klärt, was man denn da bekommt. Dauert noch eine Weile, aber Innozenz macht hier einen ganz wesentlichen Anfang.
So, das heißt, wir haben einen Papst, der zum Kreuzzug aufruft und er, auch wie das schon vorher öfters passiert ist, wird diesen Kreuzzug selber dann nicht mehr miterleben, er wird vorher sterben. Wie läuft trotzdem diese Vorbereitung jetzt ab?
Die läuft gut ab. Also bereits Innozenz schickt Kreuzzugsprediger aus, die eben vor Ort dann in den Diözesen Werbung machen, Kreuzzugspredigten halten, die eben ja in der Regel mit dem Pull-Faktor Jerusalem eben werben. Das ist das eine, die heilige Stadt mit ihrer Attraktivität, dann aber häufig eben auch mit dem Motiv des gerechten Kriegs arbeiten und eben die Leute auf ihre eigene Sündhaftigkeit hinweisen, auf die Tapferkeit der Vorgänger hinweisen, die eben auch bereits an Kreuzzügen teilgenommen haben. Also ein buntes Potpourri an Motiven, die eben in der Kreuzzugspredigt Verwendung finden. Der für das Reichsgebiet bedeutendste Kreuzzugsprediger ist sicherlich Oliver von Paderborn, ein bekannter Prediger, der in Paris gelernt hat und der bereits auch selbst zum Albigenserkreuzzug gepredigt hat, also dem Kreuzzug gegen die Katharer in Südfrankreich. Und er schafft es auch tatsächlich recht viele Adelige, besonders im Nordwesten des Reichs, um sich zu versammeln. Die Prediger sind das eine. Das andere ist eben, dass Innozenz dann auch stirbt, 1116 oder 1115, weiß ich gerade nicht genau. Dessen Nachfolger Honorius der Dritte allerdings genauso dahinterher ist, diesen Kreuzzug zu fördern. Honorius legt dann auch einen Zeitplan fest und sagt, im Sommer, im 1. Juni 1217 soll der Kreuzzug bitteschön von Brindisi aus ins Heilige Land ja, aufbrechen, um dort dann eben ja, die Kreuzfahrerherrschaften zu unterstützen.
Brindisi heißt, man nimmt auch wieder die Seeroute, wie beim vierten Kreuzzug und nicht wie vorher den Weg über Ungarn und Serbien. Inwiefern spielen da auch wie beim vierten Kreuzzug wieder die Seerepubliken Genua und Venedig und andere eine Rolle?
Die sind mit dabei, weil sie zum einen eben die Logistik bereitstellen können, mit anderen Worten die Schiffe, um die Kreuzfahrerkontingente übers Mittelmeer zu bringen. Ohne die geht's eigentlich gar nicht, was das betrifft. Und zum anderen verfolgen alle Seerepubliken, die daran beteiligt sind, selbstverständlich ihre eigenen Ziele im östlichen Mittelmeerraum. Wir haben eben diese Vormachtstellung von Venedig, die ja mit Kreta beispielsweise so eine zentrale Insel im östlichen Mittelmeer eben beherrscht. Und die anderen haben so ein bisschen Nachholbedarf und biedern sich deshalb so ein wenig an, sind zum Teil auch sicherlich ehrlich als Kreuzfahrer dabei. Auf der anderen Seite ist die Rolle der Seerepubliken in der Kreuzzugsgeschichte immer so ein bisschen schwierig, weil die eben auch nicht, also überhaupt gar keine Probleme damit haben, Handel zu treiben mit den muslimischen Herrschaften des östlichen Mittelmeerraums und auch des westlichen. Da haben die überhaupt gar keine Schwierigkeiten mit, weshalb eben häufig im Zusammenhang mit Kreuzzugsaufrufen auch die päpstlichen Verbote zu lesen sind, Handel zu treiben mit eben den Feinden der Christenheit. Und das richtet sich eben vor allen Dingen gegen die Seerepubliken.
Inwiefern haben die Päpste es denn aber geschafft, diese Interessen der Seerepubliken, die ja beim vierten Kreuzzug das Ganze ja wirklich in eine komplett andere Richtung gedreht haben, so weit zurückzuschrauben, dass man dann doch wirklich diesen Kreuzzug starten konnte und dieses Mal zumindest halbwegs Richtung des richtigen Ziels losfährt?
Also zunächst mal muss man, glaube ich, ein bisschen differenzieren zwischen den Seerepubliken und Venedig. Also Venedig war eben absolut federführend bei der Richtungsänderung des vierten Kreuzzugs. Und ich glaube, da darf man dann eben Genua etc. da nicht in einen Topf mitwerfen, in diesem konkreten Fall. Weil Genua mit Sicherheit dagegen votiert hätte, dass Venedig eine derartige Unterstützung erfährt bei der Verfolgung der eigenen Interessen. Grundsätzlich wäre man an Venedig Stelle gewesen, hätte man als Genua sicher genauso gehandelt. Da mache ich mir gar nichts vor und da sollte man sich auch, glaube ich, nichts vormachen. Nichtsdestoweniger glaube ich, dass man päpstlicherseits den Seerepubliken klipp und klar gesagt hat, dass Konsequenzen drohen, wenn man sich eben noch einmal in dieser Art und Weise verhalten sollte. Auf der anderen Seite muss man sich schon fragen, welches Verhalten im Zuge eines Kreuzzugs wäre vergleichbar der Eroberung Konstantinopels. Also ich meine, nochmal konnte sowas ja gar nicht passieren. Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Das ist so eine unfassbare Entwicklung der Ereignisse gewesen. So eine Entgleisung. Also man fragte sich schon, ob sowas noch einmal möglich sein könnte. Insofern war die Möglichkeit des Scheiterns des neuen Kreuzzugs war selbstverständlich gegeben, wie immer. Man war ja auch nicht doof. Auf der anderen Seite war es aber kaum vorstellbar, dass eine ähnliche Katastrophe auf Grundlage des Fehlverhaltens beispielsweise der Seerepubliken wie beim vierten Kreuzzug noch einmal möglich sein würde.
Dann hatten Sie eben schon den Albigenserkreuzzug erwähnt und auf den werden wir auch in einer anderen Folge nochmal genauer eingehen. Aber auch der muss ja gewisse Ressourcen, die man für diesen Kreuzzug gebrauchen könnte, auch gebunden haben. Inwiefern haben sich diese beiden Kreuzzüge gegenseitig verstärkt oder teilweise vielleicht auch behindert?
Verstärkt haben sie sich nicht. Eindeutig behindert. Ich denke, das ist eine völlig klare Geschichte. Der Albigenserkreuzzug, also wie Sie richtig gesagt haben, wir sprechen da nochmal drüber, ist ebenfalls ein von Papst Innozenz dem Dritten ausgerufener Kreuzzug, der im Jahr 1209 beginnt und ja letztlich bis 1229 andauert mit Unterbrechungen. Vor allen Dingen der französische Adel ist stark gebunden auf dem Albigenserkreuzzug. Längst nicht nur er, aber vor allen Dingen er. Und Frankreich ist eben die Kreuzzugsnation schlechthin, wenn man so möchte. Die eben die meisten Kreuzfahrer in die Levante auch entsandt haben, beziehungsweise von wo aus die meisten Kreuzfahrer ins Heilige Land aufgebrochen sind. Das fehlt natürlich ganz massiv bei der Verteidigung des Heiligen Landes und schmälert die Ressourcen, die der Westen eben den Rumpfherrschaften dort zur Verfügung stellen kann. Das ist gar keine Frage.
Und ein weiterer Faktor, den wir auch nochmal in einer anderen Folge besprechen werden und das ja auch ist das Stupor Mundi, das Staunen der Welt, Friedrich II. Sie hatten eben gesagt, Frankreich war die Kreuzzugsnation. Welche Rolle spielte denn das Heilige Römische Reich bei der Vorbereitung des Kreuzzugs, den wir jetzt gerade besprechen?
Also das Reich war, beziehungsweise einige Ebenen des Adels, so der höhere, aber häufig nicht allerhöchste Adel, war dann eben der Kreuzzugsbewegung auch verpflichtet. Wir können also anhand des zwar zu aktualisierenden, aber immer noch sehr, sehr spannenden Verzeichnisses der deutschen Heiliglandpilger und Kreuzfahrer von Reinhold Röhricht, können wir eben nachvollziehen, wer und wie viele Teilnehmer an Kreuzzügen oder an Pilgerfahrten aus dem Reich aufgebrochen sind. Das ist tatsächlich nicht zu verachten. Die politischen Verhältnisse im Reich, was nicht zuletzt mit dem Kaisertum eben zusammenhängt, gerade eben im Verhältnis zum Papsttum, haben dann eben entsprechend der Großwetterlage, wenn man so möchte, unterschiedlich auf die Kreuzzugsbeteiligung eingewirkt. Beispielsweise, also beim ersten Kreuzzug kann man das eben schon ganz deutlich sehen, dass da eben Kaiser und Papst über Kreuz lagen und entsprechend eine reguläre Kreuzzugspredigt im Römisch-Deutschen Reich de facto nicht stattgefunden hat. So, trotzdem haben einige, ja, in Anführungszeichen deutsche Adelige eben das Kreuz genommen und haben mitgemacht, aber eben kein Vergleich zu Frankreich, wo die Verhältnisse eben ein bisschen anders waren. Nicht, dass das Verhältnis zwischen Herrscher und Papst deutlich besser gewesen wäre, aber dort hat man eben eine Klosterlandschaft gehabt, wie eben beispielsweise die Cluniazenser, auf die der Papst eben zugreifen konnte zur Predigt. Das gab es im Reich nicht. Ja, und in den Jahren vor dem fünften Kreuzzug, beziehungsweise vor dem Kreuzzug gegen Damiette, hat das Reich ebenfalls wieder schwere Zeiten durchmachen müssen. Und zwar mit dem Tod Heinrichs des Sechsten kam es zum deutschen Thronstreit. Und dieser deutsche Thronstreit, in dem sich Staufer und Welfen mit ihren, ja, in Anführungszeichen Getreuen, also das wechselt dann auch recht häufig, wer dann sich in wessen Lager befindet, die kämpfen eben um die römisch-deutsche Krone. Und das ist ein lange Zeit unklarer Kampf, bei dem sich zunächst eben der Staufer Philipp von Schwaben scheint durchsetzen zu können. Der wird dann ermordet in einem aufsehenerregenden Attentat. Dann übernimmt der Welfe Otto der Vierte, der seinerseits eben auch dann einen Kreuzzug gelobt und es nicht umsetzt. Der wiederum wird dann schließlich 1215 erfolgreich von Friedrich dem Zweiten, Stupor Mundi, dem Staunen der Welt, besiegt, letztlich verdrängt. Und spielt dann eben auch bald keine Rolle mehr. Und 1215 wird dann Friedrich in Köln eben zum römisch-deutschen König gekrönt. Erneut, er wurde schon am falschen Ort, wurde er schon mal zum König gekrönt. Aber dieses Defizit wird dann eben in Köln sozusagen ausgewetzt, sodass er dann wirklich relativ fest im Sattel sitzt und auch im Zuge seiner Krönung einen Kreuzzug gelobt. Bis er dann tatsächlich losfährt, wird es noch einige Zeit dauern, weil eben dann auch eben ja, politischen Geschicke in seinem Reich durchaus kompliziert sind und er ja sich dann auch natürlich wie es beinahe schon Tradition, sich mit dem Papst in die Haare bekommt, sodass eben seine Kreuzzugspläne noch warten müssen. Deutsche Thronstreit hat mit Sicherheit dazu geführt, dass insbesondere Adelige, die ja tendenziell wahrscheinlich gerne auf Kreuzzug gefahren wären, dass die eben stattdessen zu Hause geblieben sind, einfach weil sie nicht wussten, wie die politische Lage sich dann eben übermorgen verändert. Das ist eine Zeit großer Unsicherheit. Und wenn man beispielsweise auf den Nordwesten des Reichs guckt, kann man eben sehen, dass sich auch tatsächlich viele kriegerische Auseinandersetzungen in diesem Raum eben dann abgespielt haben zwischen den Vertretern der unterschiedlichen Lager. Und wenn ich eben nicht weiß, was mein Nachbar im Grunde morgen tut mit meinen Besitzungen, wenn ich im Heiligen Land bin, weil er sich eben einem anderen Herrscher plötzlich anschließt, dann ist das für mich ein sehr, sehr hohes Risiko und dann neige ich dazu, eher zu Hause zu bleiben, zu warten, bis sich die Wogen vor Ort ein bisschen geglättet haben, um dann irgendwann, wenn sich die Gelegenheit erneut bietet, an einem Kreuzzug teilzunehmen. Das ist eben die Situation, die ist eben für die Rekrutierung von Kreuzfahrern nicht unbedingt einfach.
Trotz allem werden sich ja dann doch Truppen zusammenfinden für diesen Kreuzzug, wenn es auch die deutschen Truppen aufgrund dieser eben genannten Fragezeichen nicht ganz so zahlreich kommen. Die wollen sich in Brindisi treffen und dann ist das Ziel erstmal Jerusalem. Wie läuft der Beginn dieses Kreuzzugs ab? Wie ist der Weg ins Heilige Land?
Der Weg ins Heilige Land ist etwas unterschiedlich. Es sammeln sich auch nicht alle Kreuzfahrer in Brindisi. Der König von Ungarn, Andreas II., Der trifft sich mit Leopold von Österreich in Split und fährt von dort nach Palästina. Der schippert dann nach Akkon und trifft sich dort eben unter anderem mit dem König von Jerusalem. Und ja, also die versuchen vor Ort Krieg zu führen, aber das klappt nicht so recht, was auch damit zusammenhängt, dass der Herrscher, der muslimische Herrschaft, Herrscher der Gegend um das Kreuzfahrer Königreich Jerusalem, Al-Adil, der lässt die Kreuzfahrer, die da neu angekommen sind, gerne ins Leere laufen. Das heißt, er lässt die tief in sein Gebiet eindringen, aber schickt einfach keine Soldaten. Und so kommt es eben nicht zur Schlacht, was für die Kreuzfahrer natürlich frustrierend ist, weil die eben auf eine Entscheidung drängen, sofern sie eben, also solange sie eben im Land sind. Aber Al-Adil weiß eben auch mittlerweile um die Natur der Kreuzzüge und weiß, dass es sich hier um zeitlich begrenzte Unternehmungen handelt und spielt eben das Wartespiel. So, können mal gucken, wer den längeren Atem hat. Ich muss nicht nach Hause, denn ich bin hier zu Hause und ich muss eben nicht gucken, was in meiner Heimat passiert, während ich hier im Grunde einen Kampf kämpfe, der nur so halb meiner ist, weil ich weiß, dass meine eigentlichen Herrschaftsschwerpunkte woanders liegen. Insofern kommt es nicht zur Schlacht und die Kreuzfahrer verlegen sich dann darauf, oder einige Befestigungen wieder aufzubauen, die im Zuge der vergangenen Konflikte eben zerstört wurden. Das ist so der Aufgalopp dieses Kreuzzugs. Und man sieht dann eben auch, dass Andreas der Zweite mit seinen Rittern dann nach ein paar Monaten die Heimreise antritt, weil er einfach nicht weiß, was er dann noch soll. So, ich meine, er hat dann sein Gelübde erfüllt. Aber es kommt einfach nicht zum Krieg, wenn man so möchte. Und das ist dann eben in Verbindung mit der strukturellen Unsicherheit von zurückgelassenen Herrschaften ist das eben dann problematisch und führt dazu, dass Andreas eben zurückkehrt, um in seiner Heimat eben als König weiter zu regieren. Ja, und die Kreuzfahrer, die dann eben vor Ort bleiben, das sind dann eben deutlich weniger, weil die meisten eben im Gefolge ihres Anführers reisen und dorthin gehen, wo der Herrscher hingeht. Johann von Brienne setzt dann die im Kreuzfahrerkönigreich Jerusalem verblieben sind, dann dazu ein, was dann eben noch zerstört ist, wieder aufzubauen. Das ist im Grunde, wie gesagt, so eins der eingangs erwähnten Infrastrukturprojekte, die man dann eben versucht zu verfolgen, um dann den Weg zu bereiten für die große Masse an Kreuzfahrern, die ja dann erwartet wird. Das ist der Aufgalopp. Und große Kreuzfahrerflotte, die dann aufbricht, die macht sich dann eben ja im Frühjahr 1218. Obwohl, naja, vielleicht ein bisschen früher machen die sich eben auf und schippern bereits wie beim zweiten Kreuzzug und wie beim dritten Kreuzzug. Zumindest die Kreuzfahrer aus dem nördlichen Teil Europas schippern eben über die an der europäischen Atlantikküste entlang ins Mittelmeer und von dort aus weiter nach Akkon. Auf dem Weg sind die eben dann auch dabei, bestimmte portugiesische oder dann maurische oder erst maurische, dann portugiesische Städte zu erobern, greifen also in der Reconquista ein. Das haben ja die Kreuzfahrer aus dem Niederrheingebiet, England und so weiter eben auch schon im zweiten Kreuzzug gemacht, beim dritten Kreuzzug auch schon gemacht. Diese Tradition setzt sich fort. Die schippern dann eben weiter nach Akkon und dort treffen sich dann eben auch alle Anführer des Kreuzzugsheeres. Das sind dann Johann von Brienne, das sind dann die hohen Adeligen unter den Kreuzfahrern, das sind selbstverständlich, und das darf man nicht vergessen, die Anführer der Ritterorden, die jeweiligen Großmeister, die dann eben die geistlichen Ritterorden anführen, also Templer, Johanniter und Deutscher Orden. Und die setzen sich eben zusammen und überlegen dann, was man denn machen könnte und wo man denn den Kreuzzug am besten hinführen könnte. Die heilige Stadt Jerusalem als ja, Ziel, das sich eigentlich ja, aufdrängt, das ist überhaupt gar nicht so klar. Denn während des vierten Kreuzzugs hat es halt eben auch schon die Überlegung gegeben, dass Jerusalem kaum zu halten sein wird, wenn man eben die ayyubidische Machtbasis in Ägypten unangetastet lässt. Dann hat man eben die heilige Stadt erobert, wird sie aber nicht lange halten können, weil man eben immer in dieser ayyubidischen Zange steckt zwischen den ayyubidischen Herrschaften in Syrien und der in Ägypten. Insofern kommt man dann wiederum zu dem Schluss, dass es absolut überlebensnotwendig für Jerusalem wäre, Ägypten zunächst einmal auszuschalten und vom Spielbrett zu nehmen. Und das macht man dann auch recht bald.
Bevor wir uns auf Ägypten noch konzentrieren, war es einfach so, dass Andreas von Ungarn einfach zu früh angekommen ist? Das klingt jetzt einfach so, dass wenn er ein paar Monate später dort angekommen wäre, gemeinsam mit eben diesen deutschen, niederländischen Truppen, die über Portugal und so weiter gefahren sind, wäre dann nicht das Kreuzzugsheer groß genug gewesen, um eben diese Entscheidungsschlacht auch irgendwo zu erzwingen, die sie ja die ganze Zeit haben wollten?
Naja, also der Waffenstillstandsvertrag war ja ausgelaufen. Das heißt, die Präsenz von Andreas mit seinen Soldaten im Heiligen Land führt eben auch dazu, dass die muslimischen Herrscher nicht in die Versuchung geraten, ihrerseits anzugreifen. Insofern ist seine Präsenz vor Ort keineswegs irgendwie eine Fehlkalkulation oder so. Aber es passt halt nicht hundertprozentig. Aber wie gesagt, wenn eben dann Andreas mit seinen vielen hundert Rittern vor Ort eben ist, dann überlegen sich die muslimischen Herrscher, obwohl der Waffenstillstandsvertrag eben abgelaufen ist und sie eigentlich rechtlich in der Lage gewesen wären, diesen Angriff zu führen, die überlegen sich dann eben mehrfach, ob sie dieses Risiko eingehen. Und allein dafür und eben auch für die Infrastrukturprojekte ist die Präsenz von König Andreas und Leopold von Österreich absolut hilfreich. Das ist also nicht für die Katz in dem Sinne. Es ist natürlich enttäuschend, dass sie dann eben nicht das perfekte Timing haben, aber aus Sicht der Kreuzfahrer Herrschaften waren sie sicherlich willkommen.
Gut, dann schauen wir doch wieder Richtung Ägypten. Sie hatten ja eben schon erwähnt, es geht erstmal Richtung Damiet. Wieso Damiet und wie greift man diese Stadt nun an?
Man mag sich auf den ersten Blick fragen, Mensch, was haben die Kreuzfahrer zu sich genommen, dass die sich auf Damiet kaprizieren? So was Quatschiges ist doch nicht zu vergleichen mit Jerusalem. Das ist richtig. Aber dahinter ist eine glasklare Zweckrationalität zu erkennen. Denn Damiet ist eine Stadt im Nildelta in Nordägypten, die den einzig schiffbaren Nilarm kontrolliert. Das heißt, im Grunde die Lebensader Ägyptens kontrolliert. Und die Überlegung der Kreuzfahrer ist eben, wenn wir diesen Zugang kontrollieren, dann kontrollieren wir mehr oder weniger den Rest Ägyptens auch bald. Denn der Druck über Handel und Nachschub und so weiter wird für die ägyptischen Muslime ziemlich groß sein. Und wir haben eben eine permanente Nachschubbasis, einen Brückenkopf sozusagen. Das ist die Idee. Und von dort aus wollte man eben dann nach Kairo, auf Kairo stoßen, um dort eben dann die ayyubidische Machtbasis in Kairo zu vernichten. Dann eben dann im nächsten Schritt freie Bahn auf Jerusalem zu haben. So der Plan. Was eben die Kreuzfahrer noch darin bestärkt hat, ihren ersten Schlag in Ägypten zu führen, ist die Politik des oder die Entscheidung des muslimischen Herrschers über Jerusalem, der tatsächlich, also als er von den Kreuzfahrern hört, recht bald festlegt, dass die Stadtbefestigungen von Jerusalem abgebaut werden sollen. Und das führt dann eben dazu, dass die wirklich schwer befestigte heilige Stadt zu einer ja, militärisch unbedeutenden, völlig blanken Stadt gewandelt wird, die wirklich verteidigungstechnisch überhaupt gar keinen Wert mehr hat. Und das wird sie dann auch bleiben, bis die Osmanen irgendwann im 16. Jahrhundert die Stadtmauern wieder aufbauen. Und das bestärkt natürlich die Kreuzfahrer absolut in ihrem Denken, die heilige Stadt nicht direkt anzugreifen, zu erobern, denn ohne Mauern können wir sie erst recht nicht halten. Also müssen wir zwingend Ägypten besiegen, um eben einen Zweifrontenkrieg zu vermeiden. So, und dann tun die das eben auch. Die brechen eben dann im Frühsommer auf nach Damiet und finden dort eine gut vorbereitete Stadt, die diesen schiffbaren Nilarm eben mittels eines Kettenturms sichert. Der Turm von Damiet, also dieser Kettenturm, liegt auf einer Insel und kann eben diesen Nilarm mit einer schweren Eisenkette sperren, der vom Turm eben zur Stadt führt oder andersrum, wie sie wollen. Und die Kreuzfahrer beginnen dann eben mit der Belagerung und die ist tatsächlich recht intensiv. Die Kreuzfahrer wissen im Grunde, dass sie diesen Turm in irgendeiner Form vom Spielfeld nehmen müssen, weil sie auf diese Art und Weise dann eben Damiet richtig einschließen können und auf diese Art und Weise eben dann zu einer Aufgabe bewegen können. Das ist alles andere als einfach, weil dieser Turm, wie gesagt, auf einer Insel steht und damit im Grunde kaum mit Belagerungsgerät in irgendeiner Form bearbeitet werden kann. Das ist fast unmöglich. Dann ist die Versorgung über die Stadt halbwegs sichergestellt. Das ist also alles nicht gerade einfach. Und es ist dann eben sehr interessant zu beobachten, wenn man beispielsweise niederrheinische Quellen zu dieser Belagerung liest, dass man dann eben den Eindruck gewinnt, dass man sich versucht hat, an Experten zu wenden, die diese seltsame Situation schon einmal mutatis mutandis erlebt haben, also eine Art Kettenturm und wie man sowas einnimmt. Und es ist dann ganz, ganz, ganz ulkig, dass eben, also wie gesagt, mit aller Vorsicht, es sind niederrheinische Quellen, die natürlich dazu neigen, dann ihren eigenen Adel besonders glorreich erscheinen zu lassen. Aber die schreiben dann eben von Graf Adolf von Berg, der eben der mächtigste Adelige im unmittelbaren rechtsrheinischen Territorium von Köln gewesen ist, der Bruder des Kölner Erzbischofs, dass der in der Zeit als Führer und als Richter der niederrheinischen und friesischen Truppen agiert habe. Und wenn man dann eben schaut, was der vorher gemacht hat, dann sieht man eben tatsächlich, dass er wenige Jahre vorher im Zusammenhang des deutschen Thronstreits die Zollstätte Kaiserswerth erobert hat. Und das ist tatsächlich genau so eine Situation. Wir haben einen großen Fluss mit dem Rhein, der vergleichbar ist mit diesem Nilarm, in dessen Mitte ein großer Turm steht, beziehungsweise eine Zollstätte, die mit einer Kette ans Ufer den Schiffsverkehr kontrollieren kann. Genau die gleiche Situation haben wir da und dort kann Adolf dann offenbar tatsächlich die militärische Führerschaft übernehmen, zumindest für einen Teil der Kreuzzugskontingente. Und ich meine, letztlich stirbt er, bevor der Turm erobert wird, aber der Turm kann dann eben mittels einer Pontonbrücke und mittels Geschützen, die sich auf Schiffen befinden, kann er dann letztlich erobert werden. Und mit der Eroberung dieses Turms ist dann auch die Stadt tatsächlich verloren, wenngleich es noch eine ganze Weile dauert, bis Damiet dann tatsächlich erobert wird. 1219 ist das dann soweit. Und die Kreuzfahrer haben ihr erstes Etappenziel erreicht.
Jetzt ist ja bestimmt das Problem, das hatten wir in den vergangenen Kreuzzügen ja auch öfters. Man hat diese Stadt erobert und dann fangen die Streitigkeiten unter den Kreuzzüglern an. Wer hat denn jetzt das Sagen in dieser Stadt?
Genau, das ist sehr, sehr spannend, weil nämlich die Kreuzfahrer einiger Zeit nicht mehr alleine sind. Sie haben nämlich Besuch bekommen von einem päpstlichen Kardinal, dem ach, wie heißt er? Kardinal von Albano, Pelagius. So, von Pelagius, dem Kardinal von Albano, der eben von Innozenz von Honorius gesendet wurde, um den Kreuzzug anzuführen. Einerseits natürlich spirituell, der sich aber selbst eben auch als Heerführer begreift. Und so beginnen tatsächlich recht bald die Streitigkeiten vor Ort. Die Kreuzfahrer, die bislang eben dort die Führung innehatten, beispielsweise Johann von Brienne, der die Lage mittlerweile verdammt gut kennt im Heiligen Land, oder auch die Angehörigen der Ritterorden, die werden nach der Einnahme von Damiette werden sie kontaktiert von den muslimischen Herrschern und vielleicht muss man noch sagen, das ist auch noch wichtig, der ayyubidische Sultan von Ägypten stirbt in der Zeit. Das ist Al-Adil gewesen. Und der neue Sultan Al-Kamil, der muss erstmal gucken, wie er irgendwie seinen Herrschaftsanspruch durchkriegt vor Ort. Seine Brüder in Syrien geifern im Grunde schon und freuen sich, dass er von den Kreuzfahrern geschwächt wird und wollen ihrerseits sich Ägypten unter den Nagel reißen. Und er ist in einer ganz, ganz schwachen Position. Dann geht auch noch Damiette an die Kreuzfahrer verloren. Und dann richtet er im Grunde ein verzweifeltes Angebot an die Kreuzfahrer und sagt: Passt auf, Leute, folgendermaßen, ihr zieht aus Ägypten ab, lasst mir hier meine Herrschaft, dafür bekommt ihr von mir die heilige Stadt Jerusalem. Ihr bekommt das Heilige Kreuz. Ihr bekommt alle christlichen Gefangenen, die ich finden kann. Die gebe ich euch auch noch. Und wir machen ganz lange Frieden. Ach ja, ich würde euch auch noch herstellen die territoriale Integrität eurer Herrschaften in den Grenzen von Vorhattin. Also mit anderen Worten, der legt alles auf den Tisch, was die Kreuzfahrer sich wünschen können. Und Johann von Brienne ist natürlich derjenige, der sagt: Wow, ja, unbedingt. Würde ich total sofort machen, jetzt. Aber es gibt dann eben auch kritische Stimmen, die eben nach wie vor darauf pochen: Wir können das nicht halten, wenn Ägypten weiterhin als Faktor bestehen bleibt und als potenzieller Feind eben weiterwirken kann. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Die Muslime sind unsere Gegner und wenn die ihren internen Streit beigelegt haben, werden die sich wieder gegen uns vereinen und wir haben den Salat wieder. So, und diese Position vertritt eben dann auch Kardinal Pelagius, der verhandelt im Grunde gar nicht und lehnt dann dieses Angebot ab. Und das muss Johann erstmal sacken lassen. Das müssen alle erstmal sacken lassen, die sich jetzt schon gedacht haben: Mensch, wir haben es geschafft. Ja, wir haben das Heilige Land im Grunde wiederhergestellt und zurückerobert. Und auch noch das Heilige Kreuz, meine Güte. Was für ein Erfolg. Aber genau in dem Moment sagt Pelagius eben: Nein, das machen wir nicht. Ja, und von da an geht es eben dann erstmal gar nicht weiter, weil die Kreuzfahrer dann beginnen zu trödeln. Die sind in Damiette und da geht es ihnen recht gut. Die Versorgungslage ist gut, weil eben die Seerepubliken regelmäßig Nachschub liefern, weil eben weitere Kreuzfahrer aus dem Reich, aus Frankreich, sonst woher eben dazustoßen, sodass man eben dann wirklich im Grunde sich selbst in einer wunderbaren Position wähnt. Und entsprechend nicht weiter ausrücken möchte. Und Pelagius hat irgendwann die Nase voll und sagt: Euch geht's hier zu gut. Wir müssen aber noch eine Aufgabe erledigen. Wir wollen die Machtbasis der Ägypter vernichten. Und dazu müssen wir auf Kairo hinziehen. Und das machen wir jetzt. Auch ganz spannend, als Ausdruck des Herrschaftsanspruchs hat Johann von Brienne beispielsweise schon Münzen auf seinen Namen in Damiette schlagen lassen. Das ist immer so ein deutlicher Ausdruck für: Ich bin hier Herrscher, ich bin hier Inhaber des Münzregals, das ist meins. Ne? Aber davon hält eben Pelagius nur begrenzt was und bläst eben zum Aufbruch. Und das ist im Grunde dann der Aufgalopp zur Niederlage.
Und wie gestaltet sich diese Niederlage jetzt aus? Wie kommt es, dass die Kreuzfahrer, obwohl sie in einer Situation sind, die ihnen ja dann doch recht gut gefällt, dann diesen Kreuzzug dann im Endeffekt nicht zum Ziel führen können?
Also zunächst mal, wie gesagt, die Kreuzfahrer trödeln, das ist das eine. Zum anderen warten sie auf noch weitere Verstärkungen. Und nicht zuletzt ist es die Verstärkung Kaiser Friedrichs II., auf die gewartet wird, die aber nicht kommt. So, denn der hat, wie gesagt, eigenes zu tun in seinem Reich und verschiebt seinen eigenen Kreuzzug immer weiter nach hinten, sodass man sich dann im Hochsommer 1221 tatsächlich dann entschließt, loszurücken. Und das ist eben auch eine Entscheidung von Pelagius, der kein Militär ist. Das muss man, glaube ich, ganz eindeutig sagen. Er ist kein Militär, aber er hat die Zügel in der Hand und alle tanzen nach seiner Pfeife. Müssen es eben auch. Ja, das Gelände ist total schwierig, weil es eben das Nildelta ist. Das ist ganz viel Matsch und von Überflutung total ungangbar gemacht. Ja, und so zieht man dann eben südwärts Richtung Kairo. Und die Kreuzfahrer versuchen eben im Grunde an einem dieser Kanäle entlang eine Art befestigten Weg einzurichten, der die Kommunikationswege und Nachschubwege nach Damiette offen hält. Das klappt auch leidlich gut. Allerdings haben die Muslime während der Trödelzeit der Kreuzfahrer und der Wartezeit, die haben nicht nur zugeguckt, sondern die haben ihrerseits diplomatische Bemühungen verfolgt. Und der Sultan von Ägypten hat seinerseits seinen Bruder in Syrien oder seine Brüder in Syrien angefunkt und hat um Unterstützung gebeten, hat eben gesagt, hey, wenn ihr mir nicht helft, dann sind die Kreuzfahrer im nächsten Jahr bei euch. Vielleicht tun wir es doch besser zusammen und schauen mal, dass wir unsere eigenen Konflikte erstmal ein bisschen hinten anstellen. Und die schicken dann eben auch Verstärkung. Und diese Verstärkung ist dann letztendlich ausschlaggebend dafür, dass der Nachschubweg, dieser gesicherte Nachschubweg tatsächlich durchtrennt wird. Die Kreuzfahrer, die dann bei Al-Mansura eben stehen, in Schlachtordnung aufgezogen stehen und im Grunde auf die Ägypter warten, die haben plötzlich keinen Nachschub mehr und kriegen auch keine Informationen mehr, sind schlechterdings abgeschnitten und in Feindesland aufgeschmissen. Und als dann der Herrscher von Ägypten eben dann auch noch, also Al-Kamil, als der dann noch seinen Leuten den Befehl gibt, bestimmte Deiche zu durchstechen und die Ebene von Mansura zu fluten, ist der Ofen dann aus. Das ist dann eben die Situation, in der Pelagius dann verhandeln muss mit Al-Kamil. Und das Ergebnis dieser Verhandlungen ist dann letztlich reichlich traurig. Er kann auf die Rückgabe Jerusalems wundersamerweise nicht mehr hoffen. Er kann auf eine Restitution der Territorien der Kreuzfahrerherrschaften vor Hattin nicht mehr hoffen. Er kriegt halt noch ein paar Gefangene frei. Also er kriegt tatsächlich auch die Zusage, das Heilige Kreuz zurückzubekommen, das ist ganz interessant, muss sich dazu aber verpflichten, alle muslimischen Gefangenen freizulassen und selbstverständlich Damiette zu räumen, ganz klar, und nie mehr wiederzukommen. Das ist eben das, was Pelagius dann unterzeichnen muss. Das ist schon beschämend genug. Noch beschämender wird es eben, als dann der Sultan ihm eröffnet, tut uns leid, wir haben im ganzen Reich gesucht, aber das Heilige Kreuz finden wir nicht. Dann kriegt er also nicht mal das Heilige Kreuz. Die wichtigste Reliquie der Christenheit. Und so muss Pelagius dann mit den Kreuzfahrern eben in Schimpf und Schande den Heimweg antreten und kriegt fürchterlich Schimpfe von Honorius, als er nach Rom kommt. Der ihm natürlich sagt, ey, wieso hast du das Angebot nicht angenommen? Das war doch genau das, was wir wollten. Aber gut, die Argumente dafür und dawider sind, glaube ich, jeweils nachvollziehbar.
Wenn ich das also richtig im Überblick habe, hat dieser Kreuzzug nach Damiette für die Kreuzfahrerstaaten nichts gebracht.
Ja, das hat er nichts gebracht. Das ist eine Frage, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Dieser Kreuzzug hat vor allen Dingen deshalb so ein ganz, ganz schlechtes Image, weil eben der Erfolg so nah war. Ja, also im Grunde eine Unterschrift entfernt unter einen Vertrag und die Geschichte hätte eine fundamentale Änderung erfahren, die Geschichte der Kreuzfahrerherrschaften. Aber man kann eben das Handeln durchaus nachvollziehen. Es ist jetzt nicht irgendwie die Entscheidung eines freidrehenden Irren, das nicht. Aber ob sie nichts gebracht hat, also soweit würde ich dann doch nicht gehen. Sie zeigt den Muslimen und auch den Leuten in den christlichen Herrschaften des Orients zeigt sie, dass die Kreuzzugsbewegung absolut lebendig ist und dass der Wunsch da ist, dass das Heilige Land zurückzuerobern, die Heilige Stadt zurückzuerobern, selbst also trotz des großen Fiaskos von 1204. Das heißt, die Idee ist überhaupt nicht tot, die ist quicklebendig und wenn es diesmal nicht klappt, dann vielleicht beim nächsten Mal. Auch die Infrastrukturprojekte, der Festungsbau und so weiter, der hilft dem Kreuzfahrer Königreich Jerusalem selbstverständlich. Also ganz so ist es nicht, aber er ändert eben nichts Fundamentales an der vollkommen prekären Situation der Kreuzfahrerherrschaften.
Insgesamt ist dieser Kreuzzug ja auch so ein bisschen eine Mischung aus dem, was in den Folgen passiert ist. Die Entscheidungsschlacht bleibt aus und die Kreuzfahrer laufen ins Leere. Das hatten wir ja schon beim dritten Kreuzzug gehabt, als sich Saladin immer wieder vor Löwenherz zurückgezogen hat. Lernen die Kreuzfahrer aus diesem Kreuzzug irgendwas und nehmen etwas mit für den nächsten? Wir haben ihn ja eben schon angesprochen. Friedrich II. Wird ja auch irgendwann demnächst noch in Heiligenland ankommen.
Ja, ich weiß nicht, ob die Kreuzfahrer beziehungsweise die westlichen Gesellschaften oder das Papsttum oder wer auch immer, ob die diejenigen sind, die was lernen oder ob es vielmehr die Muslime sind, die was lernen. Ich glaube, die wichtigste Quintessenz, die muslimischen Herrschaften oder der Herrscher eben mitnehmen, ist, ey, wenn so ein Kreuzzug kommt, und es wird der nächste kommen, da sind wir uns ganz sicher, habt Geduld. So, wir haben es da mit völlig uneinigen Heerhaufen zu tun und die Zeit spielt immer für uns. Ich glaube, das ist die wichtigste Quintessenz für die Ayyubiden-Herrscher, die dann eben auch mit Friedrich dann in den kommenden Jahren zu tun haben. Auf der anderen Seite, für die Kreuzfahrer ist es eben, also es ist wirklich besonders fürs Papsttum ist diese Entwicklung der Dinge in Damiet wirklich verdammt schwer zu verdauen, weil man alles, was man im Grunde hätte haben wollen, auch hätte bekommen können. Aber grundsätzlich zeigt der Kreuzzug, dass mit den richtigen Entscheidungen vor Ort die grundsätzliche Strategie, die man verfolgt hat, die richtige gewesen ist. Man hatte die Muslime am Rande dessen, was man einen brachialen Zusammenbruch hätte nennen können. Da hatte man sie. Es ist dann letztlich nicht dazu gekommen, weil die falschen Leute die falschen Entscheidungen getroffen haben. Aus der Perspektive des Papsttums vor Ort mag das dann anders ausgesehen haben. Insofern verfolgt man eben diesen Plan weiter. Das ist, glaube ich, eine wichtige Lehre, die man im Westen mitnimmt aus diesem Kreuzzug. Spannend ist, dass im Laufe dieses Kreuzzugs auch eine weitere wichtige Person, die eigentlich gar nicht so sehr mit den Kreuzzügen assoziiert wird, in Ägypten unterwegs ist und die Kreuzfahrer auf andere Weise unterstützt. Und das ist Franziskus von Assisi, der tatsächlich vor Sultan Al-Kamil predigt und ihn versucht, eben vom Christentum zu überzeugen. Und ich glaube, das ist so eine der bizarreren Situationen des Mittelalters, in denen eben ein vom Christentum in einer bestimmten Ausformung vollkommen überzeugter Mönch in ein, also zu den Heiden geht, im Grunde, wie es ja auch biblischer Auftrag ist, mehr oder weniger, dort predigt und da sitzt auf dem Thron der Sultan von Ägypten und hört sich das alles an und fragt sich, glaube ich, letztlich, meint er das ernst? Was will dieser Typ von mir? Ich meine, Al-Kamil hat dann eben die Größe, eben Franz von Assisi zuzuhören und lässt eben auch ausrichten, dass er sehr, sehr beeindruckt ist und ihm grundsätzlich an vielem zustimmt. Aber letztlich überzeugt vom Christentum habe er ihn dann halt nicht. Also ich will mich jetzt hier nicht versteigen zu irgendwelchen Urteilen, aber diese absolute Überzeugung des Franz von Assisi mit der Predigt eben tatsächlich etwas zu erreichen, zeugt von einer schweren Fehleinschätzungen der Muslime in Glaubensdingen, die eben auch wiederum zeigt, dass man im lateinischen Westen letztlich dann doch kaum etwas weiß über den Islam. Und das finde ich dann tatsächlich recht spannend. Also letztlich soll Franz von Assisi dann eben dann doch recht enttäuscht den Heimweg angetreten sein, völlig irritiert davon, dass der Sultan eben nicht das Christentum angenommen hat. Seine Argumentation war doch völlig klar.